Letzte Woche gab es die große Dreier-Paar-Therapiestunde mit Bocky zum 100. Jubiläum. Und ihr glaubt es nicht, wir haben uns danach nicht in die Haare bekommen. Und es geht also weiter im Buddy Talk. Folge 101, here we go, auf die nächsten 100. Und wir fangen einfach mal wieder von vorne an und haben uns einen alten Bekannten, einen Freund eingeladen. Fred Funk ist zu Gast. Nils und Mika haben eine gute Stunde mit Fred gequatscht. Ich habe wirklich keine Ahnung, um was es geht. Ich habe es selber noch nicht gehört. Ich bin gerade nur hier dabei, das Ganze zu schneiden und fertig zu machen. Nils hat das Ganze nur angekündigt mit Simon. Das ist eine Stunde feinstes Material. Den ganzen Rest kannst du machen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß zu wünschen bei einer guten Stunde. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um Jahresrückblick und Freds Saison und um was auch immer alles. Ich bin gespannt. Jetzt zeige ich euch nur noch, wer uns präsentiert und dann viel Spaß mit Fred. Und präsentiert werden wir heute von Koro. Koro, meinem absoluten Lieblingsort, wenn es darum geht, die Speisekammer wieder aufzufüllen. Und aktuell habe ich tagtäglich eine riesengroße Freude mit Koro wegen meinem Adventskalender. Das bringt wirklich so diese tägliche kindliche Freude aufs Adventskalendertürchen zurück. Und das Schönste daran ist, man kann sich durchs Koro-Sortiment so ein bisschen durchprobieren und entdeckt da Sachen, die man vielleicht nicht sofort direkt bestellen würde, wenn man nicht weiß, was lasse ich mich da ein, was ist das genau. Und da ist der Adventskalender wirklich richtig geil. Und ich habe schon drei Sachen entdeckt, die auf jeden Fall in meine nächste Bestellung reinkommen, weil die sowas von Spaß machen. Ganz vorne weg die Bio-Cashew-Kerne mit Toskana-Gewürz. Da war ich richtig traurig, als das kleine Tütchen leer war. Und ich dachte ja eigentlich, ich bin im Riegel-Sortiment bei Koro sehr gut aufgestellt und kenne eigentlich so gut wie alles. Aber Coconut Bar kommt jetzt auch auf meine Liste. Habe ich neu entdeckt. Und Nut Butter Cups Blonde Salted Pistazie. Ich sag's euch, die machen Bock. Sind so richtig geile Snacks für zwischendurch. Kann man auch perfekt mit auf Reisen nehmen. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja gerade in Portugal. Und vielleicht habe ich vor meinem Abflug 10 Türchen am Stück aufgemacht und habe mir jetzt alles mitgenommen. Und das sind alles einfach so perfekte Snacks, so für zwischendurch im Flug, hier mal unterwegs. Und ja, deswegen habe ich gerade wirklich tagtäglich riesengroßen Spaß mit Koro. Und ansonsten gibt es bei Koro alles in Großpackungen: 1 Kilo Tüten, 2 Kilo Tüten. Das heißt, weniger Verpackungsmüll und von früh bis spät. Das heißt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Kochen, Backen, Non-Food, Proteine, Vitamine. Bei Koro gibt es alles, was das Herz begehrt. Also, macht euch die Speisekammer voll mit Koro. Gebt den Code BuddyTalk ein für 5% und jetzt Abfahrt in die Folge.
So, jetzt läuft's.
Bei mir auch.
Jo, mir auch.
Also die Nase. Ich habe gedacht, wir fangen heute mal ein bisschen funny an, ne? So, Fred, sag mal. Ich hab seit ein paar Wochen ein Problem. Du hast
Was
seit
los?
gefühlt 100 Jahren eine Saison abgeschlossen, ohne ein Rennen gewonnen zu haben. Und du hast die Saison als vollen Erfolg abgestempelt.
Das stimmt, ist ein bisschen komisch.
Was ist da los? Was ist da los? Also ich habe da, ist irgendwas verloren gegangen? Willst du nicht mehr gewinnen? Also sag mal, das
Ja,
hat mich schon
man
gewundert.
muss
Das hat
schon
mich so,
sagen.
ich hab auch abends nochmal drüber nachgedacht, gedacht so, krass.
Hat dich jetzt beschäftigt.
Seitdem wir das letzte Mal wirklich tagtäglich miteinander zu tun hatten, im Forum Möde, hat sich das noch anders angehört. Da wolltest du jedes Rennen gewinnen und die Rennen, die du gewonnen hast, nochmal gewinnen und weiß ich nicht, jetzt darfst du sogar in Weichsee jemand anderes gewinnen, du gewinnst nicht, bist trotzdem happy. Was hat sich verändert?
Ja, idealerweise gewinnt man dann so ein T100-Rennen.
Das stimmt.
Das wäre die Optimalsituation.
Also meinst du,
Nee, aber
das
so.
Geld hat dich ein bisschen, wie soll man sagen, so, das Geld hat dich so ein bisschen soft gemacht? Also die
Ich
PTO hat dir so viel Geld
weiß gar
gegeben,
nicht, ob
dass du
das
jetzt.
Geld ist.
Ja.
Bei mir, weil durch die, wenn ich so hier Weichsee, Zell am See etc., Podium und Gewinnen mit den Bonussen, da bin ich gar nicht so viel schlechter dran, als wie dann mit der T100-Serie und dem Preisgeld und sowas da gibt.
Nee, ich meine ja,
das ist wahrscheinlich auch nur bei den wenigsten Athleten so.
Ja.
Aber nee, du hast schon recht, so Gewinnen geht schon so ein bisschen ab. Aber also ich meine, sportlich war es eine gute Saison, von der Leistung her. Wenn man das so betrachtet, aber von den Ergebnissen fehlt natürlich da so ein Sieg oder wenigstens das ein oder andere Podium mehr.
Ja, wenn du 10 Jahre lang Anfahrer bist, dann lernst du halt irgendwann, verlernst du das Siegen, ne? Beim Rad, also im Radsport,
ja, genau.
Sagt man sich ja so. Also wir haben ja eigentlich keine Ahnung, ich war ja nie Radsportler, aber wenn du immer im Zug bist, irgendwann bist du halt dann nur noch der es auf die Ziellinie bringen muss, ne? Ich will es nur gesagt haben,
Davon kann man auch leben, hast schon recht, aber nee, langfristig glaube ich nicht, dass ich mich damit zufrieden geben werde.
Also es ist der Progress, der 2024 über allem steht.
Genau. Ich glaube schon, dass so, ich glaube, Mika kann es sicher bestätigen, dass so die T100-Athleten, glaube ich, da schon so ein bisschen jetzt sich einen Vorsprung aufbauen, einfach in Sachen Performance. Weil wenn du da irgendwie 6 bis 8 Mal pro Jahr Rennen auf so ein Niveau machst, das macht dich einfach auch einfach nochmal viel besser in Sachen ja, Renngestaltung, aber auch ja, so Leistung und Leistungslimit, was man dann auch wieder so ins Training mitnimmt.
Ja, also ich bin vollkommen bei dir. Also sollte er jetzt auch nicht, also sollte er ein bisschen kämpferisch sein.
Ich kenne dich, ja.
Aber ich denke es halt auch. Also wenn du halt 8 Mal irgendwie performen musst. Also ich meine, ähnlich ist es ja, ich meine, ich habe ja einen Background in der ITU dann gehabt und da warst du es ja gewohnt, ich sage jetzt mal 15er zu werden und damit happy zu sein.
Ja, genau. Ich meine, es ist jetzt auch ja, so eine neue, ja, wie so die WTS-Serie jetzt halt für Mitteldistanz, beziehungsweise 100 Kilometer Distanz.
Ja, aber
im Endeffekt.
Wenn man sich so mal deine Daten anguckt, kann man schon sagen, okay, zu 2023, 2022, so auf die Rennen bezogen, also ich meine, du bist ja sehr datenaffin, alles wird ja aufgezeichnet und geteilt. Wie kann man sagen, ist jetzt so irgendwie so ein 6., 7. Platz wie vielleicht vorher ein Rennen zu gewinnen? Oder musst du jetzt für einen 6., 7. Platz vielleicht mehr machen, um das zu erreichen, wie vorher vielleicht ein, ich sag jetzt mal, St. Pölten, so vielleicht nicht so oberste Kategorie, aber die Kategorie dahinter zu gewinnen?
Ich würde sogar sagen, mit der Leistung, die ich dieses Jahr bei meinen, jetzt sagen wir mal, bei meinen beiden 5. Plätzen London und Ibiza hatte, ich würde sogar sagen, mit der Leistung hätte ich letztes Jahr sogar noch PTO-Rennen gewonnen. Also so von der Leistungssteigerung jetzt in den letzten Jahren.
Ja, also kannst du schon sagen, so über die letzten 3, 4 Jahre jedes Jahr irgendwie 2-3% auf deinen,
ja,
90, 80 Kilometer Leistung draufgepackt?
Ja, also ich glaube jetzt für einen Vergleich zu letzten Jahr war jetzt wahrscheinlich nochmal sogar ein größerer Sprung, so von der Gesamtleistung, also die Gesamtleistung betrachtet. Also ich hatte dann letzten Jahre hier und da schon auch vielleicht ähnlich gute Rad-, Schwimm- und Laufleistungen, aber jetzt so im Gesamtpaket und dann konstant über die ganze Saison war das dann dieses Jahr schon nochmal deutlich stabiler.
Okay. Ich glaube halt das, also wo du gerade das so sagst, Nils, mit der, dass die T100-Athleten einen gewissen Vorsprung da kriegen, ich habe gerade so gedacht, vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar wie im Radsport, wenn da so die so sagen, ja, man muss so ein paar Grand-Tours fahren oder durch eine Grand-Tour wird man nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das da halt auch vergleichen. Also es ist erstmal schon so ein bisschen Shock to the System. Aber wenn man dann quasi das mal durchgestanden hat, beziehungsweise halt ein paar Rennen davon Intus hat, dann quasi auf die kleineren Rennen wieder zu gehen. Ja, das, ich meine, Fred hat es jetzt diese Saison nicht gemacht, aber ich habe jetzt ja das einmal in Zell am See gemacht. Dann ist es halt echt, ja, nochmal ein anderes, ja, ist halt wortwörtlich halt ein anderes Level, ohne da halt wem zu nahe zu treten oder so, ist halt einfach so.
Mika hat sich richtig gelangweilt.
Ja.
Und dann
ist halt ein paar Runden später. Ich habe gerade die Ergebnisliste von Zell am See auf, wer sich jetzt alles angesprochen fühlt darf.
Nee, also das ist halt, dann hast du halt ein paar Wochen später, wo du die gleiche Leistung oder vielleicht so auch ein bisschen bessere Leistung geben musst, nur um da irgendwie mitzukommen. So. Aber ich glaube halt, auch so ein bisschen haben wir das ja auch schon vor Hawaii gesagt, so. Oder ich weiß nicht, ob ich es im Podcast auch so gesagt hatte, aber auch als ich dann das Rennen so geschaut habe, viele von denen sind ja halt auch T100 gestartet und gerade so auf dem Rad, fand ich, haben halt so Leute wie Mathis, Rico, Fred, Kyle, ich so gefehlt.
Sam,
so quasi zwischen so Magnus und Sam Laidlow. Und dann dieser Zwischenschritt da hat irgendwie gefehlt. Und dann kamen halt so Athleten wie Rudi, die halt auch stark fahren, aber die jetzt bei den T100-Rennen da nicht bei uns quasi mitkamen. Von daher glaube ich halt echt, dass es, wenn man da halt ein bisschen mittel- bis langfristig denkt, ja, dass es echt viel wert ist, da quasi jetzt ein paar oder regelmäßig Rennen zu machen, jetzt vielleicht noch nicht zu gewinnen. Aber entweder dann die Rennen dann später zu gewinnen oder halt dann, wenn der Schritt auf die Langdistanz geht, dass dann da halt ja fast halt von der Leistungsdichte halt eher entspannter wird.
Aber was spielt denn da rein jetzt gerade aufs Rad? Also ich meine, ich hatte ja ähnlich vor Hawaii eigentlich gedacht, es bricht so diese Gruppe dahinter weg und ich habe halt gedacht, ich hätte vorher vermutet, der Vorsprung wird noch viel größer und es sind vorher diese 3, 4, die jetzt vorne waren, weißt du, Magnus, Sam, whatever, so die Kandidaten, irgendwie Blumi irgendwie noch so da mittendrin, aber dann war es ja doch relativ kompakt dann noch zusammen, ne? Also es ist dann doch irgendwie wieder viel mehr passiert, wie man vorher so vielleicht gedacht hätte und es hat dann, Patrick hat am Ende gewonnen, ne? Also ich sag jetzt mal, ich hab glaube ich vorher gesagt, er schafft es aufs Podium, weil er halt läuft, wie er halt läuft, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass er so nah dran ist. Aber ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, es gab ja vorher auch immer noch eine 73-WM, alles. Ich finde so die größte Sache, also ich meine, klar, es sind halt nicht immer die besten 20 dann zusammengestartet, aber das ist dann vielleicht auch der Punkt. Ich meine, PTO, ich sag jetzt mal, die dann ja auch wirklich um die Punkte kämpfen, sind ja vielleicht eher so 12 bis 15. Also wir haben ja dann, Sam Long macht sein eigenes Rennen, dann gibt es ja ein, zwei, die wollen nicht mitschwimmen und dann gibt es halt diesen Pack, davon fallen zwei, drei raus und am Ende ist es ja häufig die Situation gewesen, weiß ich nicht, Magnus macht sein Ding, vorne sind es vielleicht 3, 4 und dahinter ist so ein Pack von 5 bis 8 Leuten. So war ja meistens die Situation gewesen. Aber was macht es denn da so hart? Also sind es die Anzahl an Athleten, also von 20, dass es nur 20 Athleten sind, dadurch hast du halt, also du kannst dich halt natürlich viel weniger verstecken, weil es gibt halt keine 20-Mann-Gruppen, weil wie sollen das funktionieren? Und natürlich, du hast halt diese 20-Meter-Regel. Oder ist es so eine Kombination aus beiden? Weil es sorgt halt dafür, dass alle oder dass die meisten halt Druck haben, fahren zu müssen, was natürlich langfristig dazu führt, dass man sich halt verbessert, weil man muss sich ja verbessern. Und wenn man im Rennen natürlich diesen Pressure halt hat, das ist dann, weißt du, so dieser doofe Spruch hier mit Diamanten und so, ist ja irgendwie was dran in dem Fall. Mhm. Oder liege ich da falsch?
Ja, es ist wahrscheinlich die Kombination aus beiden. Also du verlierst halt dann dadurch, dass es halt weniger Athleten sind und dass du dich halt auch gar nicht verstecken kannst, auch wegen 20-Meter-Regeln und alles. Und du dann, wenn halt irgendwie der Zug vorne abgefahren ist, also siehe jetzt bei mir zum Beispiel San Francisco, wenn ich halt einfach nicht in dieser Dynamik vorne dabei bin, und selbst mit guten Werten verliere ich da halt trotzdem direkt Minuten. Also da bist du halt dann einfach direkt weg. Du bist halt einfach auch direkt aus dem Renngeschehen. Und dann kämpfst du halt nicht mal mehr irgendwie um die Top 10 mit. Also je nachdem, wie halt dann, wie groß die Gruppe vorne ist. Und jetzt auch so, ich glaube so Jason West ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, letztes Jahr, wo es noch irgendwie 30 Athleten waren in der T100, ja. Da hatte der halt einfach auch irgendwie mehr Athleten um sich rum. Dann wurde vielleicht hier und da das mit der Windschatten, mit den 20 Metern auch noch nicht ganz so ernst genommen, wie jetzt hinten raus bei der T100 dieses Jahr.
Seitdem es die 1-Minuten-Strafen gibt.
Genau.
Also gab es überhaupt eine 5-Minuten-Strafe, gab es auch nicht, oder? Also man hat ja das mit der
1-Minuten-Strafe. 3 Minuten war, es war ja mal 3 Minuten.
Ah, okay.
Aber nee, die wurde nie vergeben. Also die erste war 1 Minute dann in Ibiza, ja, glaube ich.
Ja.
Und der hat halt dann einfach nicht so viel verloren auf dem Rad und konnte dann halt dementsprechend letztes Jahr dann noch aufs Podium laufen. Und jetzt hat er immer noch die schnellste Laufzeit, also läuft er nicht langsamer. Aber der läuft nicht mal mehr in die Top 10 rein. Also der ist da wirklich direkt weg. Und ich meine, klar, das Niveau ist auch nochmal extrem gestiegen, finde ich, auf dem Rad. Aber ja, du musst halt einfach jetzt von Anfang an dabei sein. Also selbst wenn du beim Schwimmen jetzt auch wie Magnus in Dubai, jetzt mal von seinem Mechanical da abgesehen, aber selbst wenn du da halt irgendwie eine Minute schon Rückstand hast, der, also ich glaube nicht, dass der uns erreicht hätte auf dem Rad. Also wir hatten ja die Split zu jeder Runde bekommen und selbst vor seinem Mechanical hat er eigentlich kaum Zeit gut gemacht. Ja, und das ist halt schon, das ist ein Magnus Dietleff, einer der besten Radfahrer.
Also was ich auch noch mit da reinnehmen würde, also Fred meint ja schon, ist eine Kombi von vielen und ich würde noch sagen, plus halt einfach immer noch der Distanz, einfach dadurch, dass es halt nochmal eine halbe Stunde oder so kürzer ist als eine Mitteldistanz oder als eine 70.3 Distanz und natürlich nochmal mehrere Stunden kürzer als eine Langdistanz. Das glaube ich, spielt da auch nochmal mit rein, dass halt noch mehr riskiert wird, weil mit dem Fueling und Cooling heutzutage das Risiko da hochzugehen so gering ist, dass halt einfach nochmal mehr riskiert wird. Und das ist wahrscheinlich halt auch dann der Unterschied halt zu der Langdistanz, was du jetzt angesprochen hast, wo es dann ja doch noch so war, dass da die Lücken dann nicht ganz so krass halt aufgingen. Oder auch sehr schnell dann wieder geschlossen wurde.
Wird so viel riskiert? Also schlussendlich habe ich eher so das Gefühl, jeder fährt halt in seinen Bereichen, ne? Also so wirklich diese klassischen Triathlon-Geschichten von vor 10, 15 Jahren, dass mal jemand hops geht. Wie häufig hast du denn das sowas in der PTO noch? Du hast ja dann vielleicht mal einen, der krampft, sowas in die Richtung. Ja. Aber so richtig, dass jemand hops geht, wo du denkst, der hat sich hier vollkommen aus dem Leben geschossen auf dem Fahrrad. Also alle, die ja vorne immer mitmischen, da weiß man ja, die können das halt auch, ne? Also da fährt ja niemand über
sein. Inzwischen, ja, also ich glaube, es hat angefangen mit Risiko gehen. Also einfach mal so schauen, was passiert. Und irgendwann hatten es halt mehr und mehr Leute so ins Ziel gebracht. Und ich glaube, inzwischen ist es schon eher einfach dann nur Selbstbewusstsein, dass man es schafft. Also, dass man da volle Kanne irgendwie auf dem Rad 80 Kilometer fahren kann und trotzdem noch eine solide 18 Kilometer dahin drauf laufen kann.
Ich glaube halt, das ist das, was man ein bisschen mal außen halt unterschätzt, dass keiner hochgeht, liegt halt wirklich dann daran, dass die halt, die wenigen, die dabei sind, halt einfach so ein hohes Niveau haben, dass die nicht hochgehen. Aber es ist eigentlich schon, also ich kann jetzt zumindest nur von mir reden, ist schon, würde ich schon als Risiko bezeichnen und mit Pacing ist da nichts. Also ich meine, jetzt bin ich eh halt ohne Radcomputer gefahren, aber da, ich bin halt einfach so hart gefahren, wie es halt ging, um halt überhaupt mitkommen zu können. Und das ist eigentlich schon halt ein hohes Risiko. Und ich glaube halt, wenn ich das jetzt mit 90% Form machen würde, würde ich auf jeden Fall halt dann komplett hochgehen. Und das ist, glaube ich, halt so die Sache, die man halt nicht unterschätzen darf von außen.
Ja, vielleicht ist es dann nicht so sichtbar, weil die Abstände halt immer relativ groß sind. Und ich meine, die Top-Laufzeiten sind ja dann doch irgendwie immer Jason West, whatever. Und der läuft ja teilweise 2-3 Minuten dann schneller, wie vielleicht jemand, der zweiten, dritten Platz auf dem Podium gemacht hat. Aber ich meine, dadurch, dass er halt 8 Minuten halt hat, weil er irgendwie nirgendwo die zweite Hälfte auf dem Rad fährt, vielleicht fällt es dadurch nicht halt aus. Und dann hast du halt wieder, wenn halt vorne nur 8 Leute sind, doof gesagt, kannst du ja auch nicht so extrem viele Platzierungen verlieren, wenn du noch einigermaßen solide durchkommst.
Ja, also ich meine, am Ende entweder man geht da halt mit und geht halt dieses Risiko, dass man vielleicht hochgeht, wenn man halt da nicht fit genug ist. Oder man geht es halt nicht, wie so ein Jason West, der geht vielleicht einfach nicht dieses Risiko, aber dann hast du halt auch selbst mit der schnellsten Laufzeit nichts mehr zu melden. Und das ist halt so das, glaube ich. Und jeder will halt da irgendwie einfach vorne dabei sein und hofft halt einfach, dass es irgendwann so aufgeht.
Ja, eigentlich ist er ein No-Brainer, ne? Eigentlich muss der mitfahren. Ich glaube, er würde auch gern mitfahren. Ich glaube, er kann es halt einfach nicht. Also, ja. Der ist ja im Moment dann nicht so sagt, so, okay, ey.
Ich meine, so Fred, schnell wie er
wir
läuft.
Wir sehen uns im Ziel, das schaffst du niemals. Ich hole dich ein.
Ich meine, so schnell wie er läuft, könnte man ja schon meinen, dass er schon also auch ein bisschen härter fahren kann, denke ich.
Ja. Ja, manchmal fährt er ja. Das finde ich so überraschend. Ab und an fährt er ja gut. Oder hier so, Juri ist ja das beste Beispiel, ne? Ich meine, da ist er einmal allen um die Ohren gefahren. Und so gefühlt, als er dann irgendwie so mega selbstbewusst gewesen danach, oder vorher auch schon, hat er zweimal auf die Mütze bekommen. Und dann war das wieder der Juri von vor, weiß ich nicht, 2023. Also letztes Mal diese letzten drei Rennen dann rausgenommen, wo er ja auch eigentlich schon relativ gut performt hat, die er ja auch alle, glaube ich, gewonnen hat. Wie das dann zustande gekommen ist, natürlich immer noch eine andere Frage. Aber so, es war ja erstmal neu, dass der dann so proaktiv was machen kann und allen um die Ohren und im allen um die Ohren fährt und dann irgendwie kurze Zeit später ist halt gar nichts mehr drin und am Ende hattest du ja schon fast Mitleid mit ihm. Also ja, aber ist doch irgendwie so. Ich meine, guck mal, der hat die Serie angeführt bis zur Mitte der Saison.
Ja, auch, aber auch da, also das checke ich auch nicht. Zum Beispiel Ibiza hatte er, glaube ich, die schnellste Laufzeit. Ich glaube, da war Jason nicht am Start, aber da kann er ja auch keinen schlechten Tag gehabt haben, wenn er immer noch eine Minute so schnell als Martin dann läuft. Nur keine Ahnung, was er halt dann beim Radfahren da in Singapur gemacht hat, weil so in Ibiza war das gefühlt halt, ja, jetzt gut, kein gutes Schwimmen, dann auf dem Rad halt ordentlich kassiert, aber halt immer noch ein super starker Lauf, also die Leistung war ja anscheinend da so, nur irgendwie hat das halt nur in Singapur auf dem Rad so richtig krass hinbekommen.
Ja, Shape was there. Also fit war er auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, es ist halt dann oft so, wenn du nicht irgendwie in dem Rennen dabei bist, dann fährst du eher so dein eigenes Ding, so konstant. Mhm. Und wenn du halt irgendwie so konstant, so, keine Ahnung, 300 Watt fährst, das ist halt einfach viel besser fürs Laufen, als wie wir da vorne einfach dann mal wieder 5 Minuten 400 Watt, dann, keine Ahnung, und dann der Rest. Also ich meine, sind halt alle da fast, glaube ich, Watt-Bestleistungen gefahren da vorne. Und halt auch immer mit so, mit paar Attacken da von Sam und Co. Also, ja, dann laufen wir natürlich auch nicht mehr so schnell.
Ja, machen wir mal so ein Wrap-up von 24, PTO. Also so von außen betrachtet muss ich sagen, so aus Athletenperspektive würde ich sagen, geil. Hast du jetzt noch mehr Bock auf 25? Oder, also ich finde so, dieses zum ersten Mal mit dieser Serie, also man hat jetzt zum ersten Mal das Gefühl, es ist halt wirklich eine Serie, es ist zum ersten Mal eine Idee dahinter, es wird proaktiv etwas für Athleten gemacht, also sei es diese eine Minute Zeitstrafe, sei es irgendwie so kleinere Geschichten, die A, das Zuschauererlebnis irgendwie besser gemacht haben. Also ich meine jetzt nicht, dass keine Zuschauer vor Ort gewesen sind, sondern eher so dieses, ich meine, man merkt schon, dass die das Rennen übertragen, dass es schon irgendwie auch Profis sind, die wissen, was sie in dem Moment halt tun. Es sieht halt alles gerade noch so ein bisschen trostlos aus, aber ich meine, so dieses ganze Drumherum ist ja schon sehr, sehr, sehr geil. Und ich glaube, so aus Athletenperspektive, ich meine, du warst jetzt bei fast allen Rennen dabei. Also ich weiß gar nicht, irgendwie, was hast du gemacht? 6 von 8 Rennen, sowas in der Range? Ja,
also nur Miami habe ich eigentlich nicht gemacht.
Okay, also hast du dir die besten rausgesucht.
Genau.
ich weiß nicht, sorgt das jetzt dafür, dass du noch mehr Bock hast so auf nächstes Jahr? Ich meine, nächstes Jahr sollen ja auch ein paar Veränderungen eintreten.
Ja, also ich meine, ich hatte schon richtig Bock auf dieses Jahr. Ich meine, so für die Athleten ist es auf jeden Fall richtig geil, allein irgendwie so, ja, vor Ort dann mit allen anderen dann so im Hotel, so die Race Week, es macht einfach immer Bock. Ja, wie so immer so ein bisschen Klassenfahrt bei jedem Rennen. Und dann natürlich, klar, du hast halt jedes Mal die Rennen auf dem Niveau, worüber wir jetzt auch schon gequatscht haben. Und am Ende wirst du natürlich auch dafür gut bezahlt. Ja, wir müssen natürlich auch alle von was leben und du hast halt eben, selbst wenn du nicht so gut performst, hast du halt irgendwie so ein bisschen, ja, garantiertes Preisgeld über den Vertrag oder halt, ich meine ja selbst, genau, dass selbst der 20. Platz gibt ja dann noch so, ich glaube, 2.500 US-Dollar. Hast du zumindest halt immer nie, hast du immer zumindest immer deine Reisekosten und so gedeckt. Und ja, also ich habe auf jeden Fall richtig Bock nochmal auf die T100-Serie. Bin mal gespannt, wer da nächstes Jahr alles so am Start ist. Ich glaube, es wird so ein bisschen Veränderungen im Starterfeld geben, dass ein bisschen mehr Leute so von der Kurzdistanz hochkommen eben. Und ein bisschen weniger von denen, die sich dann so auf Nizza nächstes Jahr fokussieren oder auf Langdistanz. Und ich glaube, das wird das Niveau jetzt gerade auf T100, was doch eher Kurzdistanz ist als Langdistanz, wird das Niveau nochmal heben. Und da bin ich mal echt gespannt.
Ja, ich meine, Van Riel, Gains sind ja schon irgendwie da. Ich meine, jetzt wahrscheinlich wird es noch, ich weiß nicht, Hayden Wild, bei dem weiß ich gar nichts. Vincent Louis ist ja wahrscheinlich relativ safe irgendwie nächstes Jahr mit dabei.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wer am Ende dann den Vertrag unterschreibt, wer da Bock drauf hat. Aber ich glaube jetzt so, die Kandidaten, die jetzt auch bei der 73 WM am Start sind, Ich vermute schon, dass die, selbst wenn sie nicht die ganze Saison starten, zumindest bei ein paar mehr Rennen dann vielleicht als Wildcards am Start sind. Ich meine, nächstes Jahr ist ja gerade auf der Kurzdistanz auch noch keine Olympic Qualification, glaube ich. Ich glaube, das ist erst ab übernächsten Jahr wieder. Ja, immer deswegen 2 Jahre haben früher. Deswegen haben die dann alle, glaube ich, gerade nächstes Jahr irgendwie da gar keinen Stress und können halt einfach sowas mal machen, bevor sie dann sich wieder auf LA fokussieren.
Ja, vielleicht bleibt der eine oder andere auch da. Ne? Ich glaube, man kann ja auch mittlerweile beides irgendwie parallel machen. Wenn man jetzt, also wenn man in der Position ist, dass man jetzt nicht unbedingt 2 Jahre lang Punkte sammeln muss, um da halt deinen
Wobei das wird halt eine Veränderung für nächstes Jahr, dass das natürlich ein bisschen schwieriger sein wird, weil damit war die PTO ja natürlich nicht super happy, dass es da einige Athleten gab, die da so die Serie vielleicht nicht so ernst genommen haben und da irgendwie 2 Serien gleichzeitig gemacht haben oder dann eher sich auf Kona fokussiert haben. Ich meine, bei den Männern war es jetzt nicht so krass, aber bei den Frauen war es schon einige, die da wirklich sich einfach nur das Geld vom Vertrag geholt haben. Irgendwie die, ich glaube, 11 von 20 Athletinnen haben ja irgendwie ihren Vertrag nicht erfüllt. Und das soll natürlich nicht mehr so sein. Dementsprechend wird schon hier und da Hürden geben, wenn du dich jetzt auf mehr oder auf andere Rennen oder sogar oder Serien fokussieren willst als jetzt die T100. Also ich glaube, andere Rennen kannst du schon starten, aber andere Serien wird schon schwer.
Weiß man schon was also Teilnehmerfeld, also Teilnehmergröße, Teilnehmerfeldgröße und
es bleibt bei 20 und 20. Also
bleibt bei 20 und es gibt, werden aber glaube ich 1-2 Rennen mehr, oder?
9-10 Rennen wollen sie machen, ja.
Dieses Jahr waren 8. War 8 mit dem Rennen, was nicht stattgefunden hat?
Nee, es waren 7 dann. Okay, also waren 8 geplant und am Ende waren es 7.
Okay, und jetzt nochmal 2 mehr. Zwei mehr.
Also, boah, krass. Oder also mindestens 3 mehr von denen dann dieses, oder 2 bis 3 mehr.
Ach, okay, und das erste Rennen war doch auch, war das nicht erst Anfang Mai da Frankreich? Das war doch das erste Rennen?
Singapur.
Also das erste Rennen steht schon fest, das ist in Singapur Anfang April, ja.
Anfang April. Und dann hier Frankreich ist doch Fréjus oder wo das ist?
Genau.
Ich glaube, es sind so 6 oder 7 Rennen sind, glaube ich, schon announced und das ist eigentlich, glaube ich, alles gleich mit diesem Jahr, außer Miami, was es nicht mehr gibt.
Okay, also sind 10 Rennen im Zeitraum vom April bis, weiß gar nicht, November. Was war jetzt Dubai, November?
November, ja.
Also wie viele Monate sind das? 6 Monate? 7 Monate? Boah, ist ja dann doch im Schnitt alle 3-4 Wochen ein Rennen, wenn man alle machen sollte.
Ja.
Ja.
Im Schnitt, ja.
Ja.
Also ich weiß natürlich schon.
Du weißt natürlich nichts. Wir wissen auch mehr, aber wir wollten nur mal checken, wie viel du weißt. Ah, okay. Also haben wir die gleichen Informationen.
Ja, genau.
Ist kein Problem. Es ist gut, dass wir gesprochen haben. Also, ich meine, jetzt bist du 10. geworden, nächstes Jahr willst du weiter vorne sein. Punkt. Und das andere Thema? Das verschieben wir auf
Was ist das andere Thema?
27. Ja, es gibt ja noch so richtig, also so Männerdistanzen.
Ach so, ja.
Ja. Ja, okay. Da wissen wir ja auch beide mehr.
Genau.
Ah, okay. Hätten wir vielleicht vorher drüber sprechen sollen. jetzt bin ich hier. Ich habe natürlich noch einen zweiten Schocker, Fred. Also der eine Schocker ist ja, du gewinnst keine Rennen mehr. Der zweite Schocker war, vor 2 Jahren hast du immer gesagt, du trainierst nicht viel. Jetzt habe ich natürlich direkt mal aufgeschrieben, was du letztes Jahr trainiert hast, weil du das ja auch gepostet hast. Und ich muss sagen, 1100 Schwimmen, 18.000 Rad und knappe 3600 Meter Laufen und noch im Gym ab und an mal zu sein, ist ja nicht mehr wenig. Ich sage jetzt mal, wir sprechen ja schon vom Wochenschnitt von, die 2 steht ja schon vorne. Vielleicht die 25 Stunden im Schnitt?
Nee, also es sind auf 53 Wochen die ganzen Kilometer. Ich glaube, ich habe es dann hier auf dem Wochenschnitt geschrieben. Ich glaube, es waren knapp unter 22 Stunden oder so pro Woche. Also auch so wie, also ich meine, ich dokumentiere mein Training auch ein bisschen, ja, nicht so großzügig wie manch andere. Also ich schreibe jetzt nicht irgendwie für 4 Kilometer Schwimmen da 1,5 Stunden auf, sondern also es geht dann
die,
auch wirklich
nur die eher, Bewegungszeit.
Ja, also fast. Ich habe hier meine Brille und die macht wirklich nur Bewegungszeit dann.
Ja, aber da, ja, aber ich dann sieht es aber auch kacke aus, wenn du irgendwie 1,5 Stunden genau. Im Wasser bist und dann irgendwie 56 Minuten da steht.
Ja, genau.
Das ist halt auch kacke.
Ich runde zumindest noch so auf die nächsten 5 oder vielleicht auch hier und da mal 10 Minuten auf. Aber ja, es ist dann schon für 4 Kilometer meistens eher so eine Stunde, wo dann, glaube ich, viele so eine Stunde 10 oder Stunde 15 aufschreiben.
Ja, okay, dann
also dementsprechend sind meine 22 Stunden vielleicht bei anderen eher so 23 bis 24.
Oder 28 bis 30. Es gibt ja die Experten, die direkt schon einstoppen, wenn sie beim Kraftraum reinlaufen.
Stimmt. ja, aber nee, ist auf keinen Fall. Also ich meine, wir steigern uns da aus der Jahr zu Jahr und jetzt eigentlich schon so die letzten 2 Jahre und jetzt vor allem auch dieses Jahr hatte ich schon auch so das Gefühl, wenn ich jetzt so gerade im Trainingslager war, da mal, ja, in Girona waren wir 6 Wochen dieses Jahr und da habe ich schon 6 Wochen so trainiert, dass ich mir gedacht habe, okay, viel mehr geht auch zeitlich fast nicht mehr so. Der Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, und wenn man dann noch Kaffee trinken will und noch 4 genau. Stunden am Handy sein will und irgendwie, ja,
ich meine, es gibt natürlich so hier die Athleten, die dann, ich keine Ahnung, wie trotzdem da nochmal ordentlich mehr trainieren. Ich meine, das ist dann aber halt dann so Sam Long, Magnus Dietleff oder so, ja, so Strava-Kollegen wie hier der Tor Bendix Matzen. Also, die gehen tatsächlich Richtung so 1500 Stunden im Jahr. Also das frage ich mich schon, wie die das schaffen. Also das ist dann schon extrem. Ich meine, bei dann kommt da natürlich auch immer noch ordentlich Qualität und also Intensität hinzu, was das Ganze halt dann einfach noch schon auf ein ja, sehr, sehr hohes Niveau bringt. Und ich glaube, das Einzige, wo ich vielleicht noch ein bisschen was drauflegen kann, ist so der Laufumfang. Aber ich glaube, so Schwimmen 3, und Radfahren brauche ich auch nicht viel mehr.
Ja, 3,6 ist schon ordentlich. Ich meine, das ist ja im Schnitt, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 70 Kilometer, 65?
Ja, ich glaube so knapp 70 Kilometer pro Woche, ja.
Ja, ist schon Training.
Ich glaub, auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, ich merke es auch immer jedes Jahr, wenn ich irgendwie halt den Umfang steigere, merke ich eigentlich den gleichen Sprung dann auch in der Leistung. Also ich spreche eigentlich schon extrem gut auf Umfang an. Also ja, wenn, das heißt dementsprechend, wenn wir quasi im Laufen nochmal einen Schritt zulegen wollen, geht es in Anführungsstrichen relativ leicht, einfach mehr zu laufen, aber natürlich muss man auch mal gucken, dass man das erst halt langsam steigert und dann natürlich auch mit Verletzungsrisiko und man muss dann eben genau, wenn man halt auf den Gesamtumfang schaut, wahrscheinlich inzwischen dann auch, wenn man den Laufumfang steigert, vielleicht auch beim Schwimmen und beim Radfahren ein bisschen kürzer treten. Dass es halt einfach auch zeitlich geht.
Ja, ich glaube, draufpacken ist zeitlich im Laufen ja gar nicht so das Problem. Weil ich meine, guck mal, wenn du es ja hochrechnest, eine Stunde mehr, bist du dann irgendwie bei 16, 17 Kilometern bei dir. bei deiner Rechnung.
genau.
Das mal 50. Weißt du, das ist ja jetzt, in Summe ist es ja nicht viel Zeit. Es sind dann halt 50 Stunden so aufs
Jahr. Ja, aber ich meine, ist halt, genau, es halt, hört sich immer so an, aber klar, wir wissen es ja alle am besten hier, auf jede Stunde Training kommt natürlich auch immer noch ordentlich Ermüdung und dann Regenerationszeit hinzu.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, du sagst Vorbereitung, Nachbereitung, vorher,
also Flexibility. Da habe ich noch sehr, sehr viel Potenzial.
Ja, okay, was da, das hätte ich jetzt, da hätte ich viele Fragen gehabt. Kurze Werbung.
Woohoop unterstützt uns auch in dieser Folge. Danke für den Support. Woop, W-H-O-O-P. Ich glaube, ich muss nicht mehr erklären, was es ist. Ganz kurz mache ich es trotzdem für alle Neuen. Es ist in meinem Fall ein kleines schwarzes Armband, das alles so ein bisschen checkt, was in meinem Körper passiert. Das heißt Schlaf, Erholung, Belastung, Stress etc. 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 Herzfrequenzvariabilität, mein Ruhepuls. Das sind alle Sachen, die kann ich ganz einfach über meine Woop-App tagtäglich mir angucken und Whoop passt einfach so ein bisschen auf, dass ich mich genug erhole, sagt mir auch, wann kann ich im Training voll draufhauen, wann soll ich langsamer machen, wann ist vielleicht auch ein bisschen eine Krankheit im Anmarsch, da ist Whoop auch sehr, sehr gut, das sehr früh zu erkennen und ich möchte auf keinen Fall mehr ohne. Und gerade ganz frisch gab es den Whoop-Jahresrückblick. Und das ist immer so ein bisschen, also in meinem Fall ist es, ich würde sagen, fast schon ernüchternd, weil es halt einfach ehrlich ist und man es nicht schönreden kann, wo man einfach Bedarf hat. Und am meisten Bedarf habe ich beim Schlaf und dadurch auch bei der Erholung. Das würde mir sehr viel mehr helfen. Mein durchschnittlicher Schlaf lag bei 68% und meine Durchschnittserholung bei 56% aufs ganze Jahr gesehen. Und da muss ich sagen, an das Thema muss ich ran. Aber das ist eben das Schöne bei Whoop, dass einem das halt auch wirklich ja gesagt wird. Es ist manchmal unbequem, aber eben ehrlich. Und wir wollen uns ja alle verbessern, wir wollen weiterkommen, wir wollen fitter werden, wir wollen im Training besser werden. Und das heißt für mich, das allseits bekannte Thema Schlaf, Recovery is key, heißt es ja immer. An das muss ich ran, um im nächsten Jahresrückblick auf jeden Fall einen besseren Schlafwert zu haben und dadurch eine höhere Durchschnittserholung zu haben. Falls Whoop für dich auch interessant ist, ihr könnt das einfach mal ausprobieren und mit dem Code join.whoop.com/bodytalk gibt es auch noch 10% Rabatt für alle, die den Black Friday Rabatt verpasst haben. Ich für meinen Fall möchte nicht mehr ohne und auch falls unsere Beziehung mit Whoop und dem Podcast irgendwann mal vielleicht zu Ende gehen sollte, was ich nicht hoffe, wird Whoop auf jeden Fall weiter ein fester Bestandteil meines Lebens bleiben, weil ja, ich einfach nicht mehr ohne möchte und ich da für mich einen riesengroßen Mehrwert habe. In dem Sinne, viel Spaß mit Whoop. Ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, kann man sich wunderbar schenken lassen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterzuhören.
Werbung Ende.
Aber habt ihr für nächstes Jahr, hast du schon mit Daniel so Season Recap und Ausblick gemacht oder kommt das erst noch?
Doch, haben wir schon gemacht. Also
und habt ihr was habt ihr da so für nächstes Jahr quasi als Ausblick, jetzt abgesehen von der reinen Umfangssteigerung, was du schon ein bisschen angesprochen hast im Laufen, so wollt ihr auch inhaltlich irgendwie was ändern oder ist es einfach more of the same, basically?
Also wir haben quasi, Dan hat da jedes Jahr so so eine hübsche Tabelle, wo er immer so den Umfang zusammenfasst und dann auch schon fürs nächste Jahr quasi so eine, ja, eine, den Umfang reinschreibt, was so das Ziel ist und das haben wir quasi alles, ich glaube fast auf einen Kilometer genau in jeder Disziplin erreicht, was natürlich auch, da bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass ich da wirklich gar nicht verletzt war dieses Jahr, um mal hier auf den Tisch zu klopfen und auch nicht wirklich krank, also ich konnte mein Training wirklich, wirklich sehr gut durchziehen und ja, für nächstes Jahr, hat er dann schon gesagt, ja, dann nochmal so, ich meine, das war jetzt immer so schön 10% Steigerung von Jahr zu Jahr. Er meinte schon, ja, jetzt nochmal 10% drauf. Es wird jetzt dann langsam, ich komme jetzt schon auf so ein Niveau, wo es halt einfach nicht mehr so einfach geht. Klar gibt es schon nochmal so eine leichte Steigerung. Aber wenn dann, wie schon gesagt, werden wir so eher so in Blöcken dann arbeiten, wenn wir mal den Laufumfang steigern wollen. Also wo halt dann einfach auch weniger Schwimmen und weniger Radfahren ist und dann dafür mehr Laufen oder auch für die anderen Disziplinen und ja, inhaltlich schon auch, ich glaube so beim Schwimmen ist es so, dass ich jetzt dann ab Januar für 2 Monate in Australien bin, also wird da auch nochmal so automatisch der Reiz gesetzt, wenn ich da in diesen Squad mitschwimme, ja, wo man ja doch dann nochmal eine geile Gruppe hat und auch 6 bis 7 Kilometer mit ordentlich Programm schwimmt. Also ich will da jetzt nicht irgendwie mich komplett wegschießen und dann 40 Kilometer jede Woche schwimmen, sondern ich will eigentlich schon ein ganz normales Triathlon-Training machen und ich glaube, hier der Reiz kommt dann automatisch, wenn ich da halt einfach ab und zu mitschwimme bei diesem Squad.
Willst du nur sagen, wo gehst du hin?
Noosa, genau, ja. JR. Bin ich, ja, ich habe schon Bock, weil alle immer so schwärmen davon, deswegen bin ich mal gespannt. Aber genau, das ist so das, was sich, sagen wir mal, inhaltlich zumindest für die 2 Monate im Schwimmen ändert. Und dann habe ich natürlich danach auch gut Inspiration, sei, was auch Schwimmpläne und so angeht. Und hoffe, da geht halt einfach nochmal so dieser letzte Prozent, was mir da im Schwimmen noch fehlt, um ein bisschen, sagen wir mal, konstanter so in der ersten Gruppe mit aus dem Wasser zu kommen. Und ich glaube, Radfahren sind wir da ganz happy. Ich glaube, da haben wir ändern wir jetzt inhaltlich nicht wirklich viel. Und Laufen probieren wir da eigentlich immer so ein bisschen rum. Ich glaube, da haben wir nochmal geguckt, was dieses Jahr gut funktioniert hat und was vielleicht nicht. Und werden uns halt eher da so auf die darauf fokussieren, dass ich halt bei den 18 Kilometern da quasi noch besser werde.
Ja, wie kam es zu Noosa? Also ist es jetzt, bist du selbst, also ist es quasi nur die Schwimmsquad oder hast du da
Ich meine, da kennen wir eigentlich am meisten Leute, die da wohnen. Und dann sind zu dem Zeitpunkt auch ein paar andere Profis vor Ort. Also ich würde sagen, so Noosa in Australien ist so das Girona in Europa.
Ist es.
Ja. Ja, und also ich meine, ich wollte einfach eher wo halt einfach vielleicht ein paar andere sind, wo sich ein paar Leute eben auskennen, mir das auch ein bisschen Zeug zeigen können und hat sich da gut ergeben.
Aber du planst nicht irgendwie schon Rennen overseas, also da unten zu
machen? Nee, also ich fliege da auch nur mit Rennrad hin. Also ich habe da eigentlich Bock, wirklich nur zum Training hinzufliegen. Sonst wird das Ganze immer nochmal so extra stressig. Muss man nochmal ein zweites Fahrrad mitnehmen oder halt Wettkampfmaterial. Und dann organisatorisch macht es das Ganze einfach komplizierter. Ich will eigentlich eher entspannt einfach mein Wintertraining durchziehen, fliegt dann sogar vor Singapur, also auch nochmal nach Hause, auch obwohl es auf dem Weg ist, aber es gerade was halt organisatorisch angeht, vor allem vor dem ersten Rennen der Saison, da gibt es einfach immer so viel Sachen, die man da noch organisieren muss, ist einfach entspannter dann, das nochmal zu Hause zu erledigen und dann kann ich einfach nochmal auf Rad austauschen und dann wieder entspannt zurück nach Singapur fliegen.
Also Fahrplan ist Weihnachten, Januar dann rüber und dann da 2 Monate zu bleiben.
Ja, also März Mitte Januar bis Mitte März.
Ah, okay. Und dann kommst du mal zurück, hier 2 Wochen Jetlag mitnehmen.
Genau.
Und dann direkt in den nächsten Jetlag rein.
Genau. Ja, cool. Hab ich ja gut trainiert dieses Jahr, dieses Fliegen.
Ja.
Wie macht ihr das mit Wettkampfplanung? Habt ihr da jetzt auch schon, du hast ja schon gesagt, du weißt ein bisschen mehr so, als was du jetzt schon sagen kannst, aber habt ihr jetzt vielleicht schon gesagt, okay, das Rennen lassen wir eher aus, die und die machen wir, dementsprechend planen wir Trainingslager, oder macht ihr das so eher dann auch in der Saison, wie es sich entwickelt? Weil da hatte ich jetzt gerade auch mit Ben drüber gesprochen, da würde mich ja halt interessieren, wie ihr das so plant halt.
Ja, also wir machen es immer so, dass wir quasi die Saison so in 2 Hälften aufteilen, dann nächstes Jahr auf jeden Fall auch mit einem Mid-Season-Break, den ich jetzt dieses Jahr eigentlich gar nicht gemacht habe, und dementsprechend haben wir die erste Hälfte haben wir schon komplett geplant, mit Trainingslager und allen schon und mit Rennen, also auch gibt dann auch das ein oder andere T100-Rennen, das ich dann weglasse in der ersten Hälfte. Und dann die zweite Hälfte haben wir schon mal so grob runtergeschrieben, und was wir dann wahrscheinlich machen und was nicht, aber das ist dann, glaube ich, eher so, da schaut man dann eben nach der ersten Saisonhälfte nochmal drauf. Da kommt natürlich auch dann voll drauf an, wie die Rennen bis dahin gelaufen sind, in welcher Verfassung man ist, und dann schauen wir da nochmal drauf, aber so, ich sag mal so bis Juli oder August ist eigentlich schon relativ sicher so alles geplant mit Rennen und auch Trainingslagern.
Krass, ja, spannend.
Ja, das ist dankbar, wenn die Rennen halt wirklich schon relativ früh feststehen, ne? Und du hast ja einfach die Planungssicherheit. Ich meine, du hast ja,
ja genau. Also ist Kontrakt auch, auch ungewohnt von der PTO, jetzt schon die ganzen Rennen zu haben.
Also nicht nur von der PTO, also insgesamt. Ja. Ich weiß nicht, gibt es die Pro-Tour? Die wurde auch schon announced, oder? Die ganzen Pro-Tour-Rennen?
Ja, ich glaube, die letzten, die allerletzten, die ihre Saison 2025 announced haben, war World Triathlon. Mit der WTS-Serie und den Weltcups. Also was mir natürlich egal ist, aber ja, das waren die letzten.
Das ist auch an mir vorbeigegangen.
Ja, ich weiß es von Jebbe.
Ah, okay.
Stimmt.
Nee. Ja, ich meine irgendwie so, keine Ahnung, wenn du nur so Pro-Dry-News folgst, die sind dann ja doch eher irgendwie anders fixiert, als wenn dann irgendwelche Weltcups sind. Und da sind ja dann doch auch irgendwie immer die gleichen Stationen, ne? Ja, also so stimmt. Viele Rennen kommen ja dann immer nicht dazu oder irgendwie wieder weg. Also ich meine,
das ist ja
irgendwie
meine, so jetzt Gefühl bei, eins. Das ist halt jetzt so bei T100 im Endeffekt auch so. Also du hast ja so eigentlich die gleichen Stationen wie dieses Jahr und dann kommen halt noch zwei, drei dazu.
Ja. Das war, was ist schon offiziell, Vancouver oder so? Oder Edmonton ist wieder dabei, oder? Das war ja auch mal ein
Rennen. Vancouver, Mitte Juni.
Ja. Ich glaube, Vancouver ist auch richtig geil. Da war ja mal die WM. Also meine erste WM 2008 war in Vancouver und das war richtig geil. Also es war,
das war
auch
kalt,
war das Wasser.
Das war das Jahr genau, wo es so kalt war. Ja, ja. Hat Roland schon oft erzählt.
Ja, boah, da war es wirklich kalt. Mir ist jetzt direkt schon wieder kalt. Boah, ey, das krasseste Rennen war davor mal Pontevedra. So gefühlt haben sind alle erfroren, außer Gomez, dem hat es einfach nichts ausgemacht. Der ist einfach alleine vorweg gefahren, hat das Ding gewonnen. Und dahinter sind irgendwie alle erfroren. Also ich bin gerade zum Start gegangen mit Gregor, da war die Vanessa Fernandes, die war so zu der Zeit eigentlich so die Beste der Welt. Und die war schon so in drei Heizdecken. Wagen ist erfroren, da haben irgendwie vier Leute ihre Schuhe nicht anbekommen. Und es war, weiß ich nicht, manche sind mit Helm einfach gelaufen, weil es so arschkalt war. Und da war Vancouver dann schon irgendwie nicht ganz so hart. Also wenn man es in dem Jahr schon, also in dem Jahr habe ich es zumindest schon mal gemacht, da warst du irgendwie vorbereitet. Boah, was war, boah, ich weiß auch noch, dann standest du da am Strand, du wolltest deine Füße nicht in den Sand so reinmachen, weil es einfach so fucking kalt war. So irgendwie so drei Badekappen an. Und dann hat es auch den ganzen Tag geregnet. Ich glaube, es hat auch die ganze Woche geregnet. Und dann irgendwie so am letzten, vorletzten Tag ist mal, also das ist ja auch in so einem Kessel drin, da sind ja so Berge drumherum. Und dann ist zum ersten Mal so die Wolken weggegangen und du hast einfach gesehen, so krass, ey, ist ja voll schön hier. Es war alles dunkel. Aber das war schon cool.
Also kalte Rennen gibt es auch fast gar nicht mehr, gefühlt.
Ja.
Ja.
Danke.
Da halt dann
Kudos an den Klimawandel, ne? Das ist gar
nicht so. Ja, genau. Ja. Ja, so Hitzerennen hast du wirklich, jedes zweite Rennen ist ein Hitzerennen.
Ja, ja.
Aber so Rennen, wo wirklich so die Athleten erfrieren, gibt es echt fast nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja, guck mal, und wenn dann mal was ist, denn hier wie so San Francisco, wie war das? Durfte man sich da nicht die Socken anziehen oder Handschuhe? Irgendwas durfte man sich doch anziehen?
Ja, dann war es ja gar nicht so. Also so kalt war es ja nicht. Und auch so Außentemperatur, wenn man sich dann hier hart Radfahren und hart laufen, war es nicht kalt. Also war es nicht so, dass du auf dem Rad irgendwie Hand, wie hier St. George 2022.
Stimmt.
Das war so schon, wo sich dann Athleten in der ersten Wechselzone angezogen haben. Ich habe mir da auch Handschuhe angezogen. Magnus Dietleff hat sich da auch alles angezogen, außer seinen Helm. Aber das war so, glaube ich, das war so ein kaltes Rennen.
Stimmt,
also hier, ja. In dem Pontevedra-Rennen, von dem ich erzählt habe, stand ich mit Gregor zum Swim Familiarization. Gregor ist reingesprungen und hat nur so oh, und ist direkt wieder rausgekommen aus dem Wasser und hat es irgendwie so 12, 13 Grad gehabt. Ja, krass, mehr davon.
Ja, San Francisco haben die 12 Grad gemessen und dann mussten wir natürlich hier alles anziehen, Handschuh, Neo, Kappe und die Schuhe. Aber als man dann so reingesprungen ist, also ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass wir dann alles anhatten, aber ich fand's gar nicht so kalt.
Ja. Ich
weiß nicht, wie es bei dir war, Mika.
Ich glaube auch, wenn du vorher Schiss davor hast, weißt du, wenn, ich meine, das war ja schon irgendwie gefühlt Thema zwei, drei Wochen lang und jeder hat sich darauf vorbereitet.
Ja, genau.
Und ich glaube, wenn du da stehst und jetzt irgendwie du erwartest irgendwas total Krasses und du bist schon so auf irgendwie 12 Grad vorbereitet, dann ist halt 13 Grad halt immer noch kalt, aber es ist halt ein Grad wärmer wie irgendwie geplant. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, San Francisco war ja auch nicht schwimmen, das war ja einfach von der Strömung treiben lassen, bis man wieder zurückgekommen ist, ne? Gefühlt.
Bisschen orientieren, ja.
Ja. Also ich meine, ja, wenn die,
also,
wenn die
und strömen, im Rennen ist ja eh nochmal was anderes immer. Also,
ja. Ja, und ich glaube so dieses, ich meine, ihr durftet vorher ja nicht rein und dann stehst du auf so einem Boot und du konntest ja auch nicht drüber nachdenken, sondern es war halt dann so ein Horn und dann los geht's. Ne? Ja. Ich meine, einer hat noch überlegt, der hat dann den Fußsprung gemacht, aber alle anderen und dann geht's halt ums Leben. Und ich glaube, wenn du so vorher schon einschwimmst oder so und Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, boah, ich glaube, das ist halt tot.
Ja. Aber Fred, so, was fandest du dieses Jahr das, so das coolste Rennen? Jetzt ganz abgesehen von deiner sportlichen Leistung, also vielleicht so einmal so das Drumherum, so die Vibes einfach in der Stadt und einmal nur auf die Strecke bezogen. So, hast du da irgendwie so Favorites, auf die du auch dich dann nächstes Jahr am meisten freust? Ich meine, du hast ja echt klug gemacht, so Miami ausgelassen. sonst war es ja eigentlich immer so mindestens mal okay, würde ich sagen.
Also ich muss sagen, jetzt zum Thema Miami noch, also so Daytona 2020 fand ich schon richtig cool.
Ja, ich
fand da finde ich auch schade, dass das nicht irgendwie so ein PTO-Rennen ist. Also das, ich meine, so einmal im Jahr so ein Rennen und das so, ich fand es irgendwie cool, so ein Daytona.
Ja, aber ich,
ich weiß jetzt, ich war nie in Miami, es war, glaube ich, ich meine, die Athleten haben jetzt nicht so gut das von dem Rennen berichtet, auch was dann so Hotel und so anging, aber ich finde so ein so ein Rennen auf so einer Rennstrecke, hätte ich jetzt nichts dagegen, generell.
Ja, aber ich glaube halt wirklich, das hat mit Corona was zu tun.
Ja, meine, wahrscheinlich.
Da war es halt geil, irgendwelche dummen Challenges zu machen und Mika fährt hier 500 Kilometer von A nach B und kriegst dafür noch Kudos. Jetzt schüttelt jeder den Kopf und da war es halt auch irgendwie geil, in einem Kreuz zu fahren. Also ich meine, ich fand das ja auch damals cool. Ich habe mir auch irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre noch überlegt, das nochmal zu machen. Und ich war auch immer angemeldet. Ich meine, dann ist es halt irgendwie Anfang Dezember oder so. Irgendwie ist man
dann ich war auch einmal gemeldet und dann war es zu spät.
Ja, ich kriege auch immer noch hier die ganzen Mails von dieser Serie und von diesem ganzen, von dem ganzen Team, was dahinter steckt. Vielleicht mache ich es nochmal. Nee, aber ich meine, da war es ja irgendwie, ich meine, das war schon irgendwie cool. Aber es war halt auch so, weißt du, wir waren irgendwie Corona-Opfer, dann kommst du halt dahin, Amerika, in Florida war überhaupt kein Corona mehr. Bist du da in den Finger gefahren?
Ja.
Hast du jeden Abend bei Panda gegessen? Das ist schon. aber das, ich meine, da war man halt mit weniger zufrieden und jetzt kannst du wieder aus dem Vollen schöpfen.
Stimmt.
Stimmt. Jetzt ist man direkt schon wieder so am so Wutbürger und am Meckern, wenn irgendwas nur so 80% klappt.
Ja.
Nee, aber so das coolste Rennen, also was mich auch so positiv überrascht hat und wo ich eigentlich echt alles richtig cool fand, war Singapur, würde ich sagen. Also das, da bin ich auch irgendwie vielleicht auch mit so niedrigsten Erwartungen reingegangen, so was das Rennen angeht, aber ich fand irgendwie so von Organisation und von der Stadt und dann auch Zuschauern eigentlich und auch dann so Hotel, Race Week, so die ganzen Vibes, wie man so schön sagt, fand ich da eigentlich fast am coolsten. Vielleicht, weil es auch so der Saison-Einstieg war. Alles noch so ein bisschen stressfreier und weniger Druck. Und so weit weg von allem. Ibiza fand ich auch richtig cool. Da hat natürlich dann auch die sportliche Leistung gut gepasst. Und da hatte ich auch noch eine Rechnung offen mit dem Jahr vorher. Ist halt dann auch in Europa, in allgemeinen europäischen Rennen sind einfach immer besser als wie zum Beispiel amerikanische. Ich meine, du bist ja Fan von USA, ich bin's eher nicht so. Also von der Strecke her fand ich Las Vegas, glaube ich, noch mit am coolsten. Gerade so die Laufstrecke, weil es halt einfach nochmal so was anders war als die anderen Rennen. Also da wirklich die ganze Zeit rauf und runter. Das hat, auch wenn da das eigentlich so mein schlechtestes Rennen der Saison war, hätte ich da schon nochmal Bock, da gut zu performen auf der Strecke, weil ich glaube auch so eine Laufstrecke mir eigentlich richtig gut liegt, so mit dem Bergauf, Bergablaufen.
Ja, ich fand auch San Francisco, also die Radstrecke da cool, mit dem hoch runter, zumindest vom Anspruch so her. Ich bin halt echt gespannt auf die Côte d'Azur, auf das Rennen. So, ich hoffe halt irgendwie echt so ein bisschen Sorafael da Ja. Waren wir beide auch schon. Also da ist schon echt geiles Potenzial eigentlich da.
Ja, da könnte man halt mal so ein Rennen machen mit so einem längeren Berg drin. Mhm. Also das finde ich fehlt noch. Das wäre echt cool.
Stimmt,
so beim Radfahren. Ja, darauf hätte ich mal Bock.
Ja.
Krass, dann irgendwie so eine Runde mit. Ich meine, ist ja jetzt schon irgendwie immer so Runden, weiß ich, 6, 7 Runden auf dem Rad, also 8 Kilometer mhm. irgendwie, was in die Richtung?
Oder
ein bisschen mehr. Das ist ja ein bisschen mehr. 10 Kilometer, 11 Kilometer. Da so ein Berg drin, 2 Kilometer lang. Boah, ist glaube ich auch richtig hart. Ich meine, wenn du überlegst, halt, du fährst ja dann
meine,
halt eine Runde 10 Kilometer und du fährst halt 2 Kilometer hoch, 2 Kilometer runter. Und
ja. Ja, vielleicht nochmal so mindestens doppelt so lang wie so San Francisco. Und da dann halt irgendwie 3, 4 Mal hoch.
Ja.
Ja, oder halt
ja, ich
so,
mein,
so ein Epic-Ding, weißt du, so gar nicht mal auf Runden basiert, sondern so ein
ja, das fände ich noch cooler. Also vielleicht auch sogar was in die Richtung von Alpe d'Huez Triathlon oder Kitzbühel, WTS.
Damals. Ja, oh, das war brutal.
Also wirklich, so, wo dann auch zum
Kitzsteinhorn hochgefahren sind.
Ja, oder selbst, oder so Schliersee, wo halt einfach so oben die Wechselzone ist und du halt dann wirklich quasi mit dem Uphill das Radfahren beendest und da halt oben noch läufst. Also sowas wäre schon auch richtig cool.
Ja, also richtig Infrastruktur so schlecht organisieren, dass noch weniger Zuschauer kommen.
Ja, ich meine am Ende des Tages, also lieber so, als dann zu argumentieren, wir machen hier die Runden zuschauerfreundlich und dann ist trotzdem niemand an der Strecke.
Ja. Und dann gehen wir halt trotzdem irgendwie Lake Las Vegas. Ach, Lake, haben wir mal vergessen, noch hinzuschreiben.
Ja.
Ja.
Boah, sowas fände ich auch geil. Ich habe die Rennen auch immer abgefeiert. Ich fand auch dieses Kitzbühel-Rennen. Das ist bei mir immer noch so drin, wie Thomas Springer damals in so einem nicht gebrandeten Einteil an allen vorbeifährt und irgendwie Vierter, Fünfter wird. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der ist ja dann auch für Österreich gestartet. Dieses Rennen ist noch so in meinem Kopf drin. Und dann du bist auch direkt an so Kühen vorbei und die sind auch beim Laufen auch erst runter und dann auch nur noch hoch, irgendwie so 1,5 Kilometer. Boah, so aus dem
Ja, genau. Also, im Prinzip so beim Laufen nochmal so die letzten 2 Kilometer von dem Climb.
Ja. Ja, oder halt auch Schliersee früher von der Bundesliga. Ich meine, es gab die Hälfte hat sich halt davor gedrückt, da hatte halt überhaupt keinen Bock darauf. Und die andere Hälfte hat es voll abgefeiert. Aber ich meine, man hat es ja dann nochmal probiert, ins Leben zu rufen. Und ich bin ja auch nochmal da gestartet. Und irgendwie 22.
Stimmt. Berlin, ne?
Ja, genau. War auch, also ich meine, wir sind ja nochmal Dritter geworden im Team. Also mein Team und ich war halt dabei. Ich stand auch auf dem Podest. Nee, aber so als Athlet fand ich das halt wirklich geil. Also ich meine, diese ursprüngliche Schliersee-Strecke, das war ja auch eine große Runde, 40 Kilometer, also du bist ja dann im See geschwommen, hast halt wie so eine 40-Kilometer-Loop gemacht und bist dann so, ich sag jetzt mal, relativ nah am Ziel dann diesen Anstieg hoch und oben dann da zweimal um den See rumgelaufen. Und es war schon immer geil, weil es war ja nicht nur dieser Schlussanstieg, sondern vorher waren ja auch noch irgendwie so 2, 3 relativ eklige Dinger drin. Und es war irgendwie anders. Also es war so eine gewisse Vorfreude drauf. So am Anfang, so als junger Athlet, hatte man dann noch Schiss vor. Weil es war dann natürlich auch so das Rennen, wo dann die Älteren, die erzählt haben, boah, hier ist richtig, hier brauchst du irgendwie einen 28er. Damals, jetzt ist es halt irgendwie ein 34er Kettenblatt. Damals war es, da brauchst du ein 25er Kettenblatt. Nur man kommt ja gar nicht so weit. Und dann bist du da halt in die Hops gegangen. Das war schon cool. Und ich glaube, wenn man sowas irgendwie hinbekommt, deswegen fand ich ja San Francisco auch einfach geil. Ich meine, es ist
ja genau, so einfach so diese Abwechslung.
Ja,
aber auch so ein bisschen Historie so mit reinbringen. Ne? Also ich meine, es war jetzt nicht die Originalstrecke von Escape to Alcatraz, vom Alcatraz, aber schon irgendwie was relativ nah dran war oder was, wo man sich Ideen gemacht hat, wie man das vielleicht irgendwie wieder auferleben kann. Und ich glaube, das ist halt so etwas, was halt total geil funktioniert und was ich auch persönlich voll abfeiere.
Ja,
man muss eigentlich so, weißt du, so Nusa-Triathlon oder sowas muss dann alles in die PTO reinbekommen. Weißt du, alles so geile, so geile Rennen. Das ist ja voll geil. Oder halt irgendwie am Hamburg irgendwie von mir aus noch an einem Samstag ein Rennen machen oder Rot irgendwie mit einbinden, weißt du. Und wenn man das halt hinbekommt und dann so 10 Rennen hat, das ist ja so geil. Ich meine, klar, es funktioniert wahrscheinlich organisatorisch nicht, weil da gibt es ja viele Player in dem Spiel und bla bla bla. Aber ich glaube, das wäre das Produkt an sich selber, würde so geil sein und es würde total Spaß machen, das auch so zu verfolgen, weil bisher fehlt halt noch irgendwie so dieses eine Problem, was man noch irgendwie lösen muss.
Ja, ich meine, die Serie ist jetzt ein Jahr alt. Halt bin mal gespannt, wie es dann in ja, 3-4 Jahren ausschauen wird. Ob da dann halt die Serie so wächst, dass halt für sowas dann halt einfach das Potenzial zumindest da ist. Oder dass halt diese anderen Player dann halt offen sind, auch irgendwie die Serie mit aufzunehmen.
Ja. Ja. Ja, ich meine, vorstellbar ist es, ne? Also es ist jetzt ja nicht, dass es komplett weit weg ist. Es ist halt, ja, vielleicht eine Wunschvorstellung, aber vielleicht auch nicht ganz unrealistisch.
Ich meine, alleine schon jetzt halt Zusammenarbeit mit World Triathlon, ja, dass halt da einfach irgendwie am selben Wochenende vielleicht ein T100 und halt so ein WTS-Rennen ist. Das wäre auch schon mal so ein Step.
Ja.
Jetzt, wo wir bei beiden sind, wer ist jetzt eigentlich der Weltmeister? Also bei den Frauen ist ja relativ einfach.
Taylor Nipp.
Bei den Männern, also ich meine, das Rennen ist ja jetzt dann heute Abend, also sprich, es gibt noch keinen Weltmeister. Also Rico ist quasi noch der Weltmeister. Aber wer ist denn jetzt der Weltmeister?
Ja.
Aber was ist, also...
Also von der sportlichen Leistung, also offizieller Weltmeister ist Martin, weil das ist hier die offizielle Langdistanz-Weltmeisterschaft.
Ja, ja.
Und von der Leistung her würde ich auch, egal wer jetzt heute Abend gewinnt, würde ich auch sagen, ist die T100-Serie gewinnen, vielleicht schon noch mal krasser.
Ja, okay.
Aber ist jetzt die 73-WM. Also ist vielleicht auch wieder anders, wenn dann nächstes Jahr die 73-WM in Marbella stattfindet und dann vielleicht auch wieder noch mal ein dichteres Feld am Start ist. Also jetzt nicht, dass das Feld heute Abend schlecht ist. Ist natürlich krass, aber es ist nicht jeder am Start.
Ja, warten wir ab, wenn Hayden Wild jetzt heute irgendwie eine 1:04 läuft.
Glaube ich nicht auf der Strecke.
Ist die so anspruchsvoll?
Ja, so laut Kyle ist die doch relativ anspruchsvoll. Also ich glaube, wenn man da so eine 1:10 läuft, ist man schon relativ krass.
Warte mal ab, jetzt läuft der 1:08 dann, ne? Da müssen wir nochmal. Schneiden wir jetzt ja alles raus. Ja, okay, also haben wir auch geklärt, wer heute gewinnt, ne? Weil es gewinnt Hayden Wild. Also wenn der genug ist und nicht wieder irgendwie da in Hampelmann.
Mein Tipp ist tatsächlich Rico.
Ja. Ich glaube auch, also Rico ist irgendwie, der hat es nochmal richtig getimed und der ist so irgendwie gerade. Also die Kurve ist gerade genau richtig, also habe ich von außen so betrachtet oder macht das so den Anschein. Der hat irgendwie auch so, ich meine, San Francisco war ja schon brutal, aber jetzt Dubai irgendwie, wo man hat das Gefühl, das war noch nicht das Ende. Also weißt du, bei manchen hast du so, es hat jetzt gepiekt, aber komischerweise bei ihm ist es so, der war noch irgendwie, die Kurve geht noch weiter, oder die ging in dem Moment noch weiter und die ist jetzt irgendwie auf einem anderen Level, wie es in Dubai gewesen ist. Ich kann es schon gut vorstellen. Er ist ja Doppelweltmeister. Ja, okay. Ja. Also. Naja. Ist natürlich jetzt auch doof, eine Prognose zu machen. Wenn wir irgendwie nach dem Rennen erscheinen. Stimmt. Das Rennen noch nicht stattgefunden hat. Okay, aber festgelegt. Cool, herzlichen Glückwunsch, Rico. Zweifach Weltmeister. Wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen, zukünftig mit dir auch nochmal zu sprechen.
Nee, aber richtiger Weltmeister ist natürlich Patrick.
Um ja, das Thema zu beenden. Na klar. Ja, obwohl, da sind wir ja schon wieder so, weißt du bist der Rot-Champion, dann bist du King of Kona, habe ich ja jetzt gelernt. Also, was ist denn, also, ist halt dann doch alles auch eine Sache von Branding, ne?
Ja.
Weil, dann kannst du ja auch wieder sagen, the Champion ist natürlich der Sieger von the Championship.
Also Kai Smith.
Das ist ja auch das Gute, weißt du, wir haben alles, so ein Schmelztiegel.
Jeder darf mal Weltmeister sein.
Ja, guck mal, das könnten wir doch mal machen. Wir machen dann so, weiß ich nicht, Championship können wir es ja nicht nennen, wir nennen es irgendwie anders. Race of Champions, ganz kreativ. Und dann lassen wir sie alle mal gegeneinander antreten.
Alle weißt Weltmeister.
So, alle Weltmeister von einem Jahr gegeneinander.
Das gibt es nicht im Fußball. So,
Ja, so ja, Weltpokal genau. Heißt es dann so von Champions League und so. Ja,
stimmt. Aber pass mal auf, in 2 Jahren kriegen wir dann auch Probleme, weil wir halt auch damit Geld, viel Geld verdienen wollen, so wie im Fußball. Ja, wir machen jetzt mal 18 Spiele mehr, damit die hier irgendwie Afrika gegen Asien noch spielt und dann muss Bayern noch irgendwo und wir, wo findet das statt? Oh ja, Saudi-Arabien wäre ganz geil. Die geben auch nochmal irgendwie ein bisschen Geld rein. Ja. So machen wir das. Genau. Neom ist ganz cool. Hast du da Kontakte, Fred, nach Neom? Nochmal da. Race of Champions.
Ja, noch lachen wir. Dann ist das Grand Team 100 Grand Final Neom.
ja, genau. Ja. Und ihr müsst hin, ne? Ja, aber so Rennen gab es ja früher viele, ne? Also so in den guten alten 2000er Jahren gab es dann ja so Rennen, so Männer gegen Frauen mit irgendwelchen Abständen zwischendurch oder Rennen 2 Leute gegeneinander über eine Mitteldistanz. Das war dann so das Profirennen in dem Rennen, weiß ich irgendwie. Keine Ahnung, die krassesten dann halt zu dem. Ja. auch Teams auch von jedem Kontinent. Und wir, ja, das dauert einen ganzen Tag. Cool. Geil. Wir haben so einen Kameraarm, der macht ganz, ganz langsame Aufnahmen. Ja.
Ich glaube, da hat sogar die PTO eingesehen, dass es nicht funktioniert.
Wo ist dieser Kameraarm eigentlich? Gute
Frage.
Den haben die doch bestimmt gekauft. Der steht jetzt bei Dylan zu Hause, so ein Roboter zu Hause, wo er sich... Ja, oder bei irgendeinem Twitch-Spieler, das ist ja doch mal. Weißt du, wenn du hier so Gaming machst und dann hast du so eine. Was ist das? So eine super Slow-Mo-Kamera. Das ist ganz geil. Naja, Zukunftsmusik. Ja. Eigentlich haben wir keine Fragen mehr, aber Simon hat noch eine Frage. Und ich weiß auch gar nicht, was sich darunter bewirkt, aber dadurch, dass die Stimmung gerade so aufgelockert ist. Fred, sag mal was zu Cross-Country-Hobby-Horsing.
Ach so, ja, das ist mein neues Ziel neben T100, weil wir darüber geredet haben, ob nur noch T100, aber ich steige jetzt ein in Hobbyhorsing, aber in eine Nische von Hobbyhorsing. Also und zwar so Cross-Country-Hobbyhorsing, also wie so Traillauf, nur mit einem Hobbyhorse.
Also mit einem Besen und bei euch in den Bergen, oder was?
Genau. Also wollen sie, glaube ich, auch beim UTMB so eine Kategorie einführen. 100 Meilen mit Hobbyhorse. Und ich habe mir gedacht, eine Nischensportart von einer Nischensportart, darauf hätte ich jetzt Bock, ja, das groß Sinn. Zu machen. Geogesser. Kennst du Geogesser?
Ja, aber das ist doch schon groß, oder?
Oh, ja.
Oder willst du das kombinieren miteinander?
Da würde ich auch einsteigen. Also da gibt's ja auch Weltcups und so.
Weltmeisterschaften.
Genau, so eigentlich ganz gutes Preisgeld und die Übertragung ist auch immer richtig gut. Also.
Ja, aber hast du dieses andere Spiel schon durchgespielt, wo du hier immer so Plätze raten musstest, wo du so ein Bild hattest?
Ja, das ist das.
Ach, das ist das. Ah, okay.
Das ist das Geogesser.
Ach so, genau. Ich habe gedacht, es gibt doch auch so eine Community, die irgendwelche Bilder postet, so ein Horcrux irgendwo versteckt und dann
die Koordinaten an. Geocatcher. Okay. Ja, das kenne ich auch, Geocatcher.
Ah, okay. Du meinst dieses Handyspiel, wo du...
Genau, das Google Earth Spiel oder Google Street View Spiel,
ja.
Wo du quasi den erraten musst, wo du bist.
Also was du früher viel gespielt hast, als du noch nicht so viel trainiert hast.
Genau. Okay, Nee, aber Simon unterstützt mich da auf jeden Fall, den Cross-Country-Hobby-Horsing. Der ist ja auch großer Hobby-Horsing-Fan.
Ja, okay, Simon ist zu groß dafür, ne? Simon, der ist fast 2 Meter groß mit so einem Besenstiel über so einen Baumstumpf springen. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Naja, einer muss ja auch die Fotos machen, ne?
So ist es.
So, machen wir einen Punkt oder ist noch irgendwas unausgesprochen? Ach, eine Frage natürlich. Fred, startest du nächstes Jahr eigentlich noch als Funk?
Ich starte als Funk, ja. Ah, okay. Jana startet jetzt auch als Funk.
Ah, okay. Ja. Keine weiteren Fragen.
Nee.
Ja, nee, von daher, Fred, vielen Dank für deine Zeit. War natürlich wieder ein Fest, dich mal hier gesehen zu haben. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, sind wir nur in einer Badehose bekleidet in einen 3 Grad kalten See im Weichsee gesprungen.
Stimmt, stimmt.
Ja, ich habe immer noch, das zum Thema Kälterennen, ich habe immer noch Kopffrost. Ja, wir haben sogar Händchen gehalten. Ja, ich habe es auf dem Bild gesehen, schon. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Lass mal es mal so stehen. Fred, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Und, danke euch, wünsche ich euch auch.
Habt das Gefühl, 2025 wird ganz okay.
Vielleicht mal wieder mit einem Sieg.
Genau, ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen für dich. Ich meine, Fred, mich auch freuen. Am Ende des Tages sollst du glücklich sein, ne? Und wenn du glücklich bist
mit
5. und 6. Plätzen, dann mach einfach weiter so, ne? Dann freut sich Mika auch, ne?
Jo, also Jungs, dann schönen Samstag noch und bis die Tage.
Bis denne. Tschüssi Koski. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.